Ja, herzlichen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin sehr gerne gekommen, danke für die Bühne. Ich werde in dem jetzigen Vortrag immer mal von wir sprechen. Um es gleich vorwegzunehmen, wir sind die Leipziger Baumwollspinnerei Verwaltungsgesellschaft. Dahinter stehen wiederum drei Gesellschafter, maßgeblicher operativer Gesellschafter, der jetzt auch in Nürnberg investiert, in der AEG, ist die MIB AG. Ein Projektentwickler, der zwei Hauptschienen hat. Das eine ist innerstädtischer Einzelhandel und das andere ist eben die Unternehmensimmobilien bzw. die Fabrikimmobilienentwicklung. Den Teil übernehme ich dann meistens. Die Händler bei uns sagen immer, sie würden das Geld verdienen und ich würde es verpulvern, aber ganz so ist es nicht. Es ist schon so, dass jede Entwicklung ein eigenes Profit Center darstellen muss am Ende. Wir sind nicht nur diese Gesellschafter und die Firmierung, sondern wir sind im Fall der Spinnerei auch alle unsere Nutzer, weil es sind letztendlich immer die Menschen, die einen Ort dann wirklich ausmachen und prägen und die Attraktion des Ortes auch machen. Wir sagen heute nur noch Spinnerei. Spinnerei ist ein ideales Marketingwort für uns. Einmal sind wir die größte Baumwollspinnerei des Kontinents oder waren es mal, zumindest 1907. Und gleichzeitig passiert sehr viel positiv Verrücktes. Und gleichzeitig will ich auch damit andeuten, dass für uns das Thema Marketing ein sehr wichtiges ist. Es ist sehr wichtig, diese Orte zu kommunizieren, die man schafft, um sie auch bekannt zu machen, um sie dann auch in eine bestimmte Reifesituation hinaufzuführen. Auch der Slogan, den wir hier genommen haben, ist nicht ganz von uns, würde hier auch nicht passen, weil Cotton ist ja doch Baumwolle und hier spricht man eher von Wool, also da muss man sich was Schönes anderes überlegen, was sich da reimen würde. Wir haben 2004 eine USA-Reise gemacht und haben uns einfach mal verschiedene Orte angeguckt, die mit Kunst und Kultur entwickelt worden sind, und da gibt es einen Ort, sogenannte MassMoCA, Massachusetts Museum of Contemporary Art, und das ist in North Adams oder bei North Adams, wirklich in the middle of nowhere, 4 Stunden Autofahrt von New York entfernt. Und das ist eine ehemalige Industriemühle, ähnlich groß wie die Spinnerei, vielleicht nicht ganz so gut wie die Bausubstanz, aber diese Industriemühle wird eben entwickelt mit vielen Guggenheim-Geldern, aber auch privaten Trustee- und Patron-Money, was da reingeht, unter dem Slogan From Mill to Museum. Es war trotzdem ein sehr beeindruckender Ort und das war so ein bisschen ja, die Inspiration zu unserem Claim From Cotton to Culture. Ich gehe kurz auf die Historie ein, weil die recht spannend ist. 1884, also nur ein Jahr nach der Gründung, diese Aktiengesellschaft hier, die Wollkämmerei hier gebaut hat, hat sich die Leipziger Baumwollspinnerei Aktiengesellschaft gegründet, und zwar auf Basis einer Marktrecherche, und die Marktrecherche hat herausgefunden, dass es sich lohnen würde, mit bis zu 300.000 Spindeln im Inland dickere Garnstärken zu produzieren. Die wurden damals importiert aus der Schweiz und aus England, vor allem aus Manchester. Und Sie wissen, das war die Zeit von Bismarck, da gab es Importzölle und der Import war also teuer durch die Strafzölle. Und man hat errechnet, es würde sich lohnen, mit bis zu 300.000 Spindeln selber im Inland diese dicken Garnstärke zu produzieren, und hat deswegen die Aktiengesellschaft gegründet und hat im gleichen Jahr noch von Dr. Karl Heine, wer in Leipzig schon mal war, der weiß, der kennt diesen Namen, das war der Projektentwickler vor 120 Jahren, der den ganzen Leipziger Westen eigentlich für die Industrialisierung erschlossen hat. Und von dem hat man für 84.000 Goldmark ein 10 Hektar großes Areal erworben. Das sind heute 6 Hektar Fabrikareal. Leider ist mir fast ein bisschen zu hell hier für die Projektion. Und abgeschlossenes Areal mit den Arbeiterwohnungen auf der linken Seite, dann die verschiedenen großen einzelnen Spinnereien, abgeschlossen dann 1907 mit dem ganz hellen Gebäude auf der rechten Seite, die 4. Spinnerei damals. Heute ist eines der Gebäude, was noch nicht wirklich wiederbelebt ist, aber auch zwischengenutzt wird. Auf der anderen Straße, der Spinnereiseite, ist es natürlich schön, dass wir die Spinnerei sind und an der Spinnereistraße liegen. Das ist natürlich auch wieder für die Namensgebung eine sehr schöne Sache. Haben wir noch Schrebergärten, die auch aus der Gestehungszeit stammen. Da konnten die verdienten Mitarbeiter ihr Gemüse ziehen. Und dann gab es noch eine Schmiede, rechter Hand, am Karl-Heine-Kanal. Und dort wurde eben für den Maschinenpark produziert und repariert. Diese Schmiede ist seit den 50er Jahren abgerissen worden und ein Kindergarten, eine Kindergrippe wurden hingebaut, weil eben vor allem zur DDR-Zeit, aber auch vorher schon in der Textilindustrie sehr viele Frauen gearbeitet haben, die einfach ihre Kinder dort abgeben konnten und sie dann nach der Arbeit wieder mitnehmen konnten. Der Kindergarten war einer der Orte, den wir mit als erstes nach dem Kauf 2001 saniert haben und wieder an das Jugendamt der Stadt Leipzig vermietet haben. Da gehen wieder 115 Kinder in ihre erste Bildungsstufe und es ist auch wieder für uns ein echter Standortfaktor. Also geben auch Künstlerinnen geben heute ihre Kinder da rein am Morgen und nehmen sie nachmittags wieder mit. Ansonsten leben und arbeiten sie in der Spinnerei, und was sie nicht sehen, hinter der Spinnerei direkt angrenzend Aber auf diesem Bild nicht erkennbar liegt der Friedhof Plagwitz. Also von der Wiege bis zur Bahre können wir mit dem Kindergarten, mit der Spinnerei und mit dem Friedhof eigentlich alles abdecken und sind damit ein sehr urbanes Quartier. Nochmal kurz zum Wachstum. Links ist die erste Spinnerei, das ist das dreigeschossige Gebäude und dann hat man 1885 errichtet und dann hat man sich eigentlich nach rechts weiterentwickelt. Im Zweijahresrhythmus hat dann das dritte große Gebäude 1890 errichtet und das ist mit 20.000 Quadratmetern das größte Gebäude im Areal. Und dieses Gebäude hat eigentlich im Laufe der Jahrzehnte mehrere verschiedene prägende geschichtliche Momente dargestellt. Erstens war es das Gebäude, mit dem man 1890 an den Weltmarkt gegangen ist, hat also auch die feineren Garnstärken produziert, nicht mehr nur fürs Inland. Dann sollte es im Jahre 1989, also im letzten Jahr der DDR, sollte es ein DDR-Mustermessebetrieb werden. Leipzig war ja die Messestadt der DDR und man hat die guten gusseisernen Fenster, die Sie nachher noch sehen, hat man rausgeschmissen und hat diese DDR-Isolierglasfenster da reingemacht und heute ist es, ja seit 2002 würde ich fast sagen, eigentlich unser einziges echtes Non-for-Profit-Gebäude im Gelände. Wir sind ja ansonsten eine GmbH, wir müssen schwarze Zahlen schreiben und wir haben von Anfang an doch einfach viel zu tun gehabt mit den vielen Flächen, die wir hier haben und haben dann entschieden, auch weil ein Verrückter aus München auf uns zugekommen ist, Carsten Schmitz, und hat gesagt, er würde gerne dieses Gebäude in ein Zentrum für zeitgenössische bildende Kunst auf gemeinnütziger Basis entwickeln, haben wir ihm dieses Gebäude zur Verfügung gestellt und was sich inzwischen daraus entwickelt hat, erzähle ich Ihnen nachher. Ich gehe ein bisschen auf die Geschichte ein, weil die Geschichte sehr wichtig ist für unser heutiges Funktionieren. Sie denken vielleicht, das ist eine historische Ansicht, aber wer schon mal da war, weiß genau, dass die Spinnerei heute noch genauso aussieht, wie das hier ist. Und das ist eine große Chance und das ist auch ein großes Problem in dem Areal, was ich hier sehe, dass dieses Areal eben überformt worden ist, perforiert worden ist und eben von der eigentlichen Ausprägung und Größe und Abgeschlossenheit nicht mehr allzu viel wahrnehmbar ist. Und ich glaube, das ist eine besondere Chance bei diesen Fabrikentwicklungen, dass man eben ein eigenes Quartier per se schon durch die vorhandene Architektur darstellen kann. Ja, 1907 war man ja die größte Baumwollspinnerei des Kontinents und war natürlich hungrig nach der Baumwolle und wollte sich etwas unabhängiger machen von den Rohstoffen und hat in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, 30.000 Hektar Land gekauft und auch gepachtet und hat es urbar gemacht. Haben wir eine tolle Fotodokumentation davon, das ist nur ein Bild daraus, das sind die ersten Baumwollballen, die eben aus den eigenen Kolonien in die Spinnerei reinkommen hier. Dann haben wir hier mal ein Bild von 1909, fast nur Frauen, die hier gearbeitet haben. Aber wenn Sie mal auf die Fassaden achten möchten, wenn nachher farbig, die sehen genauso aus, also da muss man gar nicht viel tun. Und da deutet sich immer wieder an, was wir hier für einen Schatz erworben haben mit der Bausubstanz der Spinnerei. Hier ein Bild aus den 50er Jahren, wie die Baumwolle eingelagert wird. Die Eisenbahn war im Gelände, das war eine der Innovationen von Dr. Karl Heine. Nicht nur sein Kanal, den wir vorhin am Bild gesehen haben, sondern er hat vor allem die Eisenbahn in die verschiedenen großen Liegenschaften hineingeführt und hat damit eigentlich die Logistik möglich gemacht für das Funktionieren der Industriebetriebe. Ja, die Spinnerei war Spinnerei bis eigentlich 2000. Also 2000 wurde die letzte Strecke zugemacht. Vorher wurde natürlich nach der Wende von der Treuhand die größten Flächen abgewickelt. Wir haben ungefähr 80.000 Quadratmeter Nutzfläche in dem Areal, in den verschiedenen Gebäuden. Und auf irgendwie 5.000 Quadratmeter wurde weiter produziert. Das war ein spezielles Gewebe, nannte sich Reifenkord. Das war eine Mixtur aus Baumwolle und aus Kautschuk und kam in die Reifen Michelin zur Stabilisierung. Und es gab eine gewisse Parallelität, ich sag mal, zwischen Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre bis zum Jahre 2000, wo eben die Produktion weiter zurückgebaut wurde, aber eben auch schon neue Nutzer eingezogen sind. Also die Situation der kompletten Brache war nie da und das halte ich auch für einen großen Vorteil für solche Entwicklungen, weil man dadurch natürlich immer eine gewisse Eigentümerverpflichtung hatte. Man hat eine gewisse soziale Kontrolle, eine gewisse Instandhaltung und ein Gelände verwahrlost, nicht komplett. Wenn Sie ein Gelände von komplett null wieder aufbauen müssen, ist das, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung, die man hat. Dieses Bild konnte nur entstehen einen Tag vor dem Kanzlerbesuch, nachdem die Sicherheitskräfte, Kanzlerinnenbesuch, nachdem die Sicherheitskräfte durchmarschiert waren und haben eben eine entsprechende Lehre erstmal verlangt. 2001 hat die letzte Produktion zugemacht im Gebäude 9, ganz unten. Und der damalige Eigentümer, ein Industrieller aus Köln, der dieses Produkt Reifenkord weitergeführt hat, hat die Liegenschaft auf den Markt gegeben. Und unsere Firmengruppe hatte gerade mit einer kleineren Fabrik, dem Stelzenhaus, eine ganz gute Entwicklungserfahrung gemacht. Das ist positiv gelaufen, auch ökonomisch, obwohl es sehr schwierig war. Sehr hohe Dekontaminierung dort, 15.000 Tonnen Zinkasche mussten wir da rausholen. Sehr großer Hüllenanteil im Vergleich zur vermietbaren Nutzfläche, aber es hat eben trotzdem funktioniert. Und wir hatten eine breite Brust und haben gedacht, jetzt kaufen wir gleich mal die nächste Fabrik und haben natürlich prompt in eine Immobilienkrise hineingekauft. 2001 ist vor allem der ostdeutsche Immobilienmarkt komplett gecrashed. Man hat also erkannt, dass diese ganzen überzogenen Mieten, die immer wieder kommuniziert worden waren an die Investoren, aber auch an die Banken, dass die nicht funktionieren. Und die Regel nach so einem Crash ist ja dann eigentlich, dass sich die finanzierenden Institute dann komplett zurückziehen aus diesem Medium, gar nicht mehr individuell betrachten, was sie da finanzieren, sondern einfach sagen, Immobilie kommt nicht, wird nicht. Und wenn sie natürlich zu einer Bank gegangen sind und haben gesagt, Fabrik Ostdeutschland, Künstler, weil das war so unsere Struktur, dann waren es eben die Zauberworte, um kein Geld zu bekommen. Und wir hatten ein Problem. Wir hatten diese Liegenschaft gekauft für 4,3 Millionen Euro. Das ist im Verhältnis zur Größe und im Verhältnis zu dem Risiko, was man dort vorfindet, ein angemessener Preis gewesen, muss ich mal sagen. Man hatte eben gewisse Strukturen schon dort. Ich kenne die Spinnerei länger. Ich war einer der Pioniere selber. Ich hatte von 1994 an dort eine kleine Designwerkstatt für Möbeldesign, Innenarchitektur. Ich komme aus der Architektur und kannte deswegen auch die, sage ich mal, Sukzessionsphase ganz gut. Oder die Bottom-up-Belebung, die dort stattgefunden hat. Andere Nutzer waren eben Künstler, die dort eingezogen sind, aber auch Leute, die individuelles Wohnen gesucht haben, auch Leute, die Lagerflächen oder Partyflächen gesucht haben. Und Sie sehen hier an den roten Bereichen, das waren die Bereiche, die eigentlich besiedelt waren. Das waren ungefähr 5.000 Quadratmeter Nutzfläche, die schon ziemlich heterogen durchmischt belebt waren durch verschiedene Nutzer, die aber ein erstes Leben angedeutet haben. Eine der Banken hat uns Steinekäufer genannt, weil wir einfach nur einen Haufen Steine gekauft haben. Und deswegen haben wir unsere Steine mal ein bisschen genauer angeguckt. Und Sie sehen hier die Fassade der zweiten Spinnerei, unser heutiges Gebäude 18. Die Mauerwerkswände sind alle ungefähr 1 Meter stark, im Durchschnitt unten 1,50, oben so 80 Zentimeter. Und dann haben wir diesen unglaublich hohen Fensteranteil in den Fassaden. Also es ist fast nur Fenster, die ganzen Fassaden. Und Sie sehen auch, dass unten die Doppelreihe, das ist eigentlich ein Kellergeschoss. Und dann kommt das Erdgeschoss. Das hat nochmal 1 Meter oder 1,50 Meter höhere Fenster als die Etagen dann drüber. Und diese Fenster sind ein echter Schatz, habe ich nie wieder gesehen. Und ich habe ganz viele Fabriken mir angeguckt mittlerweile. Das sind gusseiserne Kastenfenster. Also ich habe 2 Lagen, dazwischen ist eine Luftschicht von 50 Zentimeter fast. Und Gusseisen korrodiert auch kaum aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts. Also Stahlfenster werden längst wegkorrodiert. Und wenn wir die sanieren, dann glasen wir die aus, streichen die Profile neu und glasen sie wieder ein. Das erfordert relativ viel Manpower, aber im Vergleich dazu relativ wenig Materialinvest. Und ich habe fast eine Wärmedämmqualität, wie es nach heutiger Energieeinsparverordnung gefordert wird, im Ergebnis. Gleichzeitig ist es aber nicht nur bezogen auf die Mauerwerkswände und auf die Fensterstrukturen, sondern es ist auch bezogen auf die Proportionen des Gebäudes insgesamt. Was habe ich für eine Wärmeabgabefläche, also was habe ich für eine Hülle im Vergleich zu meiner Nutzfläche? Wie stehen die Gebäude zueinander? Sind sie gut besonnt, beschattet und so weiter? Und auf den historischen Dächern haben wir sogar eine Korkdämmung von ungefähr 15 Zentimetern gefunden. Das ist einerseits, weil man damals einfach ein bisschen mehr für die Ewigkeit gebaut hat und weil das aufstrebende Bürgertum natürlich auch dem Adel es gleich tun wollte und tolle Bauten hinsetzen wollte. Kathedralen der Arbeit, hat man ja gerne gesagt bei solchen Sachen. Und auf der anderen Seite hat es einen ganz praktischen Aspekt gehabt. Baumwolle konnte nur richtig verarbeitet werden zu Garnen. Also das Garn lief nur gut, hat man gesagt, wenn man 23 Grad konstant in den Hallen hatte. Also sowohl Winter wie Sommer brauchte man 23 Grad, dann konnte man die Baumwolle optimal verarbeiten. Und deswegen hat man die Gebäude energetisch so toll hergestellt. Davon profitieren wir heute. Die Formel ist ganz einfach. Wir müssen relativ wenig Geld in die Gebäude hineinstecken, um eine neue Nutzung zu ermöglichen, können uns also auf niedrigen Mieten refinanzieren, können also auch den jungen Kreativen, vor allem Künstlern, eben entsprechende Flächenangebote machen, die sie bezahlen können. So sieht es nach der Sanierung aus. Verändert sich gar nicht viel. Wir machen fast nichts an der Fassade. Das ist jetzt einfach nur mit neuem Glas und gestrichenen Profilen. Hier das älteste Gebäude einfach nochmal. Das ist gar nicht so überholt worden wie die zweite Spinnerei, die wir gerade gesehen haben, sondern ist eigentlich eher immer so schrittchenweise wo am nötigsten entwickelt worden und steht top da, muss man sagen. Das ist das Gebäude 14, die größte Halle im Areal, 20.000 Quadratmeter, hatte ich kurz erwähnt. Und hier sehen Sie auch die DDR-Isolierglasfenster. Das könnte man eventuell irgendwann mal reparieren und zurückführen, aber das wären dann solche Kosten, dass das Ganze keinen Sinn mehr machen würde. Und in dieser Halle haben wir uns jetzt eigentlich eher dann heiztechnisch andere Gedanken gemacht, dass wir gesagt haben, wir schaffen überhaupt nur bestimmte heizbare Flächen, zonieren das Ganze, arbeiten auch mal mit Deckenstrahlplatten und so weiter, um bestimmte Bereiche einigermaßen warm zu halten, wo ein Mitarbeiter sitzt oder wo sich Leute mehr aufhalten. Dafür gibt es aber tausende von Quadratmetern Ausstellungsfläche in der Halle, die gar nicht beheizt sind und wahrscheinlich auch nie beheizt werden, weil es einfach ökonomisch nicht refinanzierbar ist, die ganze Sache. So sehen die Hallen von innen aus. Wir haben also gusseiserne, geflanschte Säulen und dann haben wir große T-Träger, die querlaufen. Und zu denen haben wir dann nochmal kleine T-Träger, die eingespannt sind, so im 40-50 Zentimeter Rhythmus. Und dazwischen ist ein Stampfbetonbelastung irgendwo zwischen 500 und 1000 Kilo pro Quadratmeter. Also kann man schon was damit anfangen. Wir haben nicht nur Gebäude gekauft, Menschen kann man nicht kaufen, hoffe ich, aber es sind welche da gewesen. Und das war eine hochinteressante Software, will ich es jetzt auch mal nennen, um Ihren Begriff aufzugreifen, die dort da war, neben der Hardware. Hier die Hutformmacher Hermann, ein ganz seltenes Gewerbe, gibt es noch dreimal auf der ganzen Welt. Die machen also Hutformen aus Holz und damit macht der Hutmacher dann weiter. Dann Neorauch, das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn man über die Spinnerei spricht. Wir sind durchaus gemeinsam mit Neorauch gewachsen in unserem Erfolg, das kann man durchaus behaupten. Neorauch seit 1994 in der Spinnerei, das ist natürlich kein altes Bild, sondern ein zeitgenössisches von ihm von 2009. Aber auch Christiane Baumgartner hängt in allen großen Museen dieser Welt mit ihren großen Holzschnitten. Ich zeige gerne diese Vielfalt, weil Leipzig wird gerne sehr reduziert auf die figürliche, narrative, leicht surrealistische Malerei als neue Leipziger Schule. Aber unsere Bandbreite an Kunstproduktion ist eigentlich viel größer. Michael Triegel, auch ein Urgestein der Spinnerei, auch seit Mitte der 90er Jahre da, letztes Jahr nochmal zu extremer Bekanntheit, auch außerhalb bestimmter interner Kreise gekommen durch das offizielle Papstporträt, was er gemalt hat. Das Bild da hinten ist bloß eine Übung, das ist nicht der Papst, das ist irgendein Kardinal. Und aber auch Nutzungen wie zum Beispiel der Rotor, früher Generator. Das ist ein Customs-Bike-Laden, wo man also jedes Fahrrad auf den Leib geschneidert bekommt. Das sind vor allem zwei Fanatiker, die das irgendwann aufgebaut haben und jetzt mittlerweile 15 Jahre in der Spinnerei sind mit ihrem Produkt Rotor Bikes, die schnellsten Fahrräder Sachsens und auch die meistgeklautesten kommen daher. Ja, was haben wir 2001? Ich hatte schon erwähnt, wir haben also keine Finanzierung bekommen, wir konnten den Kaufpreis gerade legen aus Eigenmitteln und haben uns dann erstmal umgeguckt, was machen wir. Es gab ein paar Fördermittel aus dem Bereich Ordnungsmaßnahmen, heißt das so schön, das ist größtenteils aber Rückbau oder sagen wir es mal brutaler, es ist Abbruch. Es ist natürlich auch Gestaltung der abzubrechenden Flächen im Nachgang. Wir waren ein bisschen verzweifelt, weil wir waren ja als Projektentwickler angetreten und haben gedacht, naja, wir müssen jetzt hier auch irgendwas bewegen und haben so ein bisschen agiert wie die Stadtentwicklungsphilosophie in den 80er Jahren in New York, die mit sehr viel Flächen umgehen mussten. Und da gab es eine Philosophie, die nannte sich Do Something, also mach einfach irgendwas, egal was, bloß damit du was machst. Und wir haben eben diese Ordnungsmittelgelder genommen, das waren insgesamt fast 500.000 Euro, und haben vor allem jüngere Anbauten an die historischen Fassaden wieder abgebrochen, die zu DDR-Zeiten als Klimatrakte oder sonst was rangebaut worden sind und haben damit die Liegenschaft eigentlich komplett auf die historische Situation zurückgeführt, haben aber auch eine Sünde begangen und zwar haben wir den Kohlenbunker zwischen dem Gebäude 18 und 20 weggebrochen, der stand also wie eine Dampflok, stand der da drin. Dahinter war das Heizhaus und der Punkt, der noch da ist, der ist auch noch da, das ist der 50 Meter hohe Schornstein. Den haben wir erhalten können, aber Kohlenbunker und Heizhaus haben wir abgebrochen. Das war so ein bisschen schade, weil das war letztendlich die Kraftzentrale rein physisch in der Spinnerei und hat auch so gewirkt, hat allerdings auch diesen Hof, der jetzt da entstanden ist, 2021, 18, hat er komplett verdunkelt. Wir haben ihn natürlich sauber dokumentiert und mir tut es heute noch weh, aber wenn ich irgendwie mal eine amerikanische Gruppe übers Gelände führe, dann sagen die, ach, ist doch weg, vergiss es. Also man muss sich da keine Gedanken mehr drüber machen. Und auf der großen Fläche da unterhalb, also zwischen 9 und 7, da stand auch noch eine Halle, die Halle 8. Die war aber aus jüngerer Zeit und nicht unter Denkmalschutz. Die haben wir auch weggenommen, um einfach mal ein bisschen Parkplatzfläche für die zukünftige Entwicklung zu haben, weil wir ansonsten nämlich relativ dicht bebaut sind und das Gelände hat auch verschiedene Gefälle und Niveausituationen, die sich jetzt aus diesem Plan nicht wirklich erschließen lassen. Also die Freifläche ist sehr eingegrenzt, die wir hier haben. Die ersten Schritte waren dann, dass man gesagt hat, okay, wir haben diese Abbrüche gemacht, dann haben wir gesagt, wir kriegen ein paar Fördermittel noch aus dem Bereich Vergabe ABM und aus dem Bereich Denkmalschutz, wobei die eigentlich eher nur initiativ waren, um dann an die Gesellschafter heranzutreten und zu sagen, passt auf, wir kriegen hier 200.000 Euro geschenkt, ihr müsst nur noch 1 Million dazugeben und dann können wir das Projekt umsetzen. Und da haben wir erstmal diese lange Zeile 3, 4, 5, 6 von der Hülle her saniert, um einfach mal einen Boulevard innerhalb der Spinnerei zu gestalten, in dem es sich dann lohnt, entlang zu gehen. Und haben damit natürlich auch Vertrauen und Aufmerksamkeit gewonnen bei verschiedenen potenziellen Nutzern, die man dann schrittchenweise hier ansiedeln konnte. Und haben in die Halle 14 rein investiert, allerdings nicht vom Thema Ökonomie her, sondern eher also sprich baulich rein investiert, sondern haben eher in die Inhalte, in die künstlerischen Inhalte, die dort stattgefunden haben, mit investiert und die mitgetragen, haben in dem Gebäude 24 vorne ein kleines Café angesiedelt und wie gesagt eben den Kindergarten dort auf der anderen Seite der Spinnereistraße am Wasser wieder hergerichtet und vermietet. Hier ein kleiner, das ist wirklich ein Bild von der Anfangsphase, wie diese, das ist der ehemalige Direktorengarten hinter dem Gebäude 24 mit dem Biergarten des Cafés. Sieht heute ein bisschen anders aus. Das ist mal ein Schnappschuss der Ausstellung Extreme Houses, die in der Halle 14 stattgefunden hat. Hier ein Münchner Künstler, dessen Namen ich mir immer nicht merken kann. In Leipzig macht natürlich so eine Bude keinen Sinn, weil Leipzig hat unendlich viele Leerstandsflächen. In München macht es Sinn, sich nochmal ein Zimmer draußen an die Wohnung ranzuhängen, wo die Wohnungsknappheit da ist. Das ist das Dach der Halle 14 mit den Bienenhäusern von Olaf Nikolai und irgendwie militaristischer Jugendlicher. Und was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben auch in die Ökonomie investiert, um da eine Nachhaltigkeit zu haben. Sie müssen sich vorstellen, so eine Liegenschaft läuft zumindest in Leipzig ungefähr mit 1 Euro pro Quadratmeter und Monat im Leerstand gegen Sie. Also wenn Sie so 75.000 Quadratmeter Leerstand haben, dann haben Sie eine knappe Million Kosten, die einfach gegen Sie im Jahr laufen. Und insofern macht es Sinn, auch sich ein paar Ertragsbringer reinzuholen. Und da gab es einen Computerfachhandel, den haben wir in der Halle 9 auf 3.000 Quadratmeter ansiedeln können. Ist leider im letzten Jahr jetzt pleite gegangen, aber war eben über die ganzen Jahre davor eigentlich der stärkste Mietzahler innerhalb der Liegenschaft. Ist heute völlig atypisch von dem, was die Leute sich unter der Spinnerei vorstellen, aber ökonomisch ein ganz wichtiger Anker gewesen über die ganzen Jahre. Der Kindergarten, den wir hier haben, mit blühenden Obstbäumen. Ja, nochmal kurz zu den Arbeiten vorher, zu den Bildern vorher. Also wir haben ziemlich klar uns schon Gedanken gemacht, haben gesagt, wir tun einmal in die Infrastruktur investieren, wir tun in die Kunst investieren und wir tun natürlich in die Ökonomie investieren. Und das waren diese Punkte Café, Kindergarten, Halle 14 und natürlich der Computerfachhandel. 2004 waren wir dann eigentlich so weit, dass wir gesagt haben, wir kriegen vielleicht eine Finanzierung, wir können hier weitermachen, aber auch nur mit dem lokalen Institut. Das war die Sparkasse Leipzig, die selber eine große Kunstsammlung hatte und die ein bisschen mehr Verständnis für das Thema mitgebracht hat und auch verstanden hat, dass die Kunst auch ein echter Mieter sein kann. Und wir haben angefangen, die Galerien zu bewerben, allen voran die Galerie Eigen und Art. Wir sehen hier die Fläche der Eigen und Art in ihrer Galerie in der Spinnerei mit einer Ausstellung von Stella Hamberg, einer Dresdner Bildhauerin. Und wir haben in der Spinnerei normalerweise einen bestimmten ökonomischen Faktor, den wir ansetzen, zu welchen Konditionen wir jemanden ansiedeln. Und das ist so irgendwie der Faktor zwischen 5 und 7, je nachdem, wie attraktiv wir das finden. Um den Faktor nochmal zu erklären, beim Faktor geht es um Jahresmieten. Also wir sind bereit, irgendwie für einen Nutzer das 5- oder bis 7-fache, manchmal auch bis 10-fache zu investieren, der Jahresmiete, die er uns dann kalkulatorisch bringt, damit er in die Spinnerei hineinkommt. Das ist tragbar, das ist auch relativ gesund. Da betrachten wir vor allem aber auch die Innenausbauten und weniger jetzt generelle Investitionen in Gebäudehülle oder außenliegende Infrastruktur und so weiter. Bei Judy Lübcke mit seiner eigenen Art haben wir den Faktor 25 investiert, um ihn zu bekommen. Also den haben wir uns jetzt mal gekauft, sage ich mal, weil wir auch einfach wussten, wenn er kommt, werden wir eine ganz andere internationale Aufmerksamkeit bekommen. Und wir wussten auch, wenn er kommt, kriegen wir höchstwahrscheinlich auch die anderen Galerien ins Areal. Und kriegen einfach eine hochinteressante Aufmerksamkeit für die tolle Fabrikanlage, die wir da hatten. So kam es dann auch, Galerie Dogenhaus damals, jetzt heißt sie Jochen Hempel, hier mit der Ausstellung von Ulf Puder. Das waren dann auch unsere einzigen zwei stützenfreien Hallen, ehemalige Dampfmaschinenhallen, die wir da haben. Und hier jetzt einfach nochmal ein Eindruck von einer Ausstellungsfläche in der Halle 14, Columbus Art Foundation. Ja, auf Shortlist-Ausstellung von den Stipendiaten, damit Sie nochmal so ein paar Dimensionen auch sehen von den Liegenschaften. Durch die Ansiedlung der Galerien haben wir eine viel größere öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, haben auch gemerkt, das Thema Besucher wird eins für uns und haben einen eigenen Raum gegründet, das ist unser Archiv Massiv, da gibt es also eine kleine Ausstellung über die Historie mit vielen Fotos, Plänen, Chroniken, Regale, Tagebüchern und Artefakten und ein eigenes Führungsteam haben wir auch aufgebaut und ein Informationsteam, weil uns natürlich daran gelegen ist, dass die Information, die über die Spinnerei nach außen getragen wird, auch von uns kommt. Das ist uns schon wichtig. Und ich glaube, das war auch grundsätzlich ein Erfolg unserer ganzen Marketingstrategie von dieser Liegenschaft. Richtig losgegangen mit dem Besucherinteresse ist es eigentlich mit diesem Artikel Anfang 2006 im New York Times Magazine. Und damit ist auch eigentlich die einzige Marke aus Leipzig wirklich international etabliert worden, die den Begriff Leipzig in sich trägt. Also auch ein Schatz für Leipzig, für die Stadt Leipzig, nicht nur für uns als die Spinnerei. Und auf den folgenden Seiten ging es dann auch ganz viel um die Spinnerei und nicht eben nur um Neo Rauch. Auf jeden Fall hat uns das eine ganz gehörige internationale Aufmerksamkeit angedeihen lassen. Und es gibt das schöne Gerücht, was immer wieder in der Presse rumgeht, dass eben wie dann die Galerien ihre Eröffnung hatten in der Spinnerei, ihre Neueröffnung, waren die Privatparkplätze für Privatjets auf dem Leipziger Flughafen alle ausgebucht, weil eben alle Sammler aus der ganzen Welt Miami, Hongkong und so weiter nach Leipzig gekommen sind, um daran teilzuhaben. Also es ist schon eine sehr hohe Strahlkraft, die durch die Ansiedlung bestimmter Galerien dort und durch das Vorhandensein von bestimmten Künstlern dort auch dann passiert ist. So sieht es aus, wenn das Gelände voll ist. Wir haben eigentlich eine Struktur, die auf Heimatbildung angelegt ist. Wir leben von den Mietern und nicht von den Touristen. Die Touristen sind keine Kunstkäufer, in den meisten Fällen nicht, sondern vor allem Kunstkonsumenten. Und wir haben ansonsten keine Instrumente in der Liegenschaft, um Touristen abzuschöpfen, also keine devotionalen Läden oder Hotels oder Fuhr-Taxi-Betriebe. Das heißt, es ist eigentlich was wir einfach vorhalten und den Touristen als ja, vielleicht interessanten Verteiler für uns sehen. Aber wir haben eben nebenbei auch Großevents, 3, 4, 5 Mal im Jahr gibt es 3-mal Rundgänge. Da eröffnen alle Galerien und Ausstellungsräume gemeinsam neue Ausstellungen, bewerben das, da hat man über ein Wochenende ungefähr 20.000 Leute im Areal. Insgesamt haben wir übers Jahr gesehen ungefähr 200.000 Besucher, viele individuelle Besucher auch. Am Ende muss man sagen, dass fast die Hälfte dieser Besucher, also internationale Gäste sind, die von außerhalb von Deutschland in die Spinnerei kommen. Wir sind fest im Reiseprogramm des Goethe-Instituts, wenn die Kuratoren durch Deutschland schippern und nach den Rankings, die sie im Nachgang immer erstellen, stehen wir dort auch immer ganz oben auf der Liste. Es hat nicht nur touristisches Interesse hervorgerufen, sondern auch professionelles und das hat uns besonders gefreut. Sie sehen hier eine Ausstellung oder sage ich mal eine Ausstellungsvorbereitung von einem englischen Künstler, Darren Almond, sehr guter Mann, der sich hier 2006 entschieden hat, ein Drittel der Dachsanierungskosten unserer ehemaligen Nadelsetzerei, wir haben nämlich auch eine Nadelsetzerei, dazu zu bezahlen. Dann hat der Denkmalschutz ein weiteres Drittel gegeben und das größte Drittel haben wir dazu gegeben. Und wir konnten eben dieses sehr teure Dach wiederherstellen und sanieren. Und auch hier sehen Sie selbst auf diesem Bild, dass selbst die Oberlicht, also die Steckkonstruktion, die wir hier haben, auch zweilagig gebaut war und da eine entsprechende Wärmeisolierung zwischen den zwei Glaslagen vorhanden war. Was man nicht genau sieht, ist, dass man eigentlich nochmal eine Kondenswasserrinne innen liegend hat. Durch den Austausch kalt-warm kam es zum Kondenswasser und das wurde über die Fassade abgeführt. Diese Halle, Halle 12, hat sich inzwischen zu einer wie zu einer informellen Kunsthalle in der Spinnerei entwickelt, die wir frei bespielen mit tollen Sammlerausstellungen, teilweise aber auch mit Diplomausstellungen aus der HGB in Leipzig. Ja, 2009, 125 Jahre. Ich habe gedacht, Martina, wenn du den Ministerpräsidenten bringst, dann bringe ich die Kanzlerin und den Ministerpräsidenten von Sachsen. Und sie blieb 1,5 Stunden länger als geplant. Also ein schönes Kompliment, war auch wirklich ein guter Termin, muss ich sagen. Sie hat aber auch irgendwie Leipziger Wurzeln über ihr Studium, glaube ich, und kannte sich ganz gut aus. Irgendwann hört der Prozess der Projektierung, Sanierung, Vermietung so ein bisschen auf und die Arbeit verlagert sich immer mehr in den Bereich der Kommunikation und auch in den Bereich des Qualitätsmanagements. Und da denkt man natürlich nach, wie sieht unsere Zukunft aus und wie können wir die Qualität, die wir haben, halten, vielleicht sogar ein bisschen steigern. Die Zukunftsarbeit fängt vielleicht nicht ganz so jung an, wie es dieses Bild hier vermuten lässt. Aber es gibt doch sehr interessante Inhalte, die mittlerweile in der Spinnerei etabliert werden konnten. Insbesondere in dem Non-For-Profit-Gebäude Halle 14 gibt es ein Kinder- und Jugendprogramm, was bisher mit über 800 Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. Hier die Fotoklasse, Kreative Spinner heißt das Programm. Und übrigens ein 1A-DDR-Propagandabild, auch wenn es natürlich zeitgenössisch ist, aber klassisch, wir haben das Logo der Halle hinten drin und wir haben diese Bewegung von links nach rechts, das ist also in der DDR-Symbolik, Malerei, die Bewegung in Richtung Zukunft. Super Bild, muss ich wirklich sagen. Das Bild ist nicht so schön, aber der Inhalt ist trotzdem toll. In der Halle 14 gibt es auch eine Bibliothek für zeitgenössische bildende Kunst. Also unsere Profilschärfe liegt eindeutig auf der bildenden Kunst in der Spinnerei. Und diese Bibliothek ist eine wachsende Bibliothek und hat sich entwickelt aus den Bewerbungsmaterialien, die jedes Jahr an die Art Basel und inzwischen an die Art Basel Miami herangetragen werden. Wenn Sie sich dort bewerben als Galerie, dann schicken Sie Ihr Material hin, Ihre Bücher, Ihre DVDs und sonst was, und dann kriegen Sie meistens ein Schreiben, wo Sie abgelehnt werden und einen kleinen Hinweis haben, wenn Sie uns so und so viel Frankli und Repli schicken, dann schicken wir Ihnen die Bewerbungsmaterialien zurück. Das macht kein Mensch. Und die haben praktisch diese Bewerbungsmaterialien über 25 Jahre selber eingelagert, bis sie keinen Platz mehr hatten. Da sind wir dann rangekommen und haben erstmal diese 25 letzten Jahre in die Halle 14 geholt und kriegen jetzt praktisch nach jeder Art Basel, nach jeder Bewerbungsphase wieder so 5.000 bis 6.000 Medien neu eingespielt. Also ist noch gar nicht abzusehen, wohin diese Bibliothek geht. Im Moment hat sie ungefähr 50.000 Medien. Wir kommen gar nicht mehr nach mit einer Mitarbeiterin, die überhaupt irgendwie ordentlich zu katalogisieren. Hochinteressant, weil wir teilweise eben auch absolute Unikate drin haben, wo ein Künstler praktisch nur für diese Art Basel-Bewerbung extra ein Buch hergestellt hat oder extra einen Film hergestellt hat und ist dort jetzt schon und zukünftig noch viel mehr toll einzusehen. Wir haben 100 Ateliers in der Spinnerei ungefähr und haben auch eine Warteliste, die immer 100 Mann stark ist für die Ateliers in der Spinnerei. Ganz viele von diesen Leuten würden gerne ein Atelier in der Spinnerei haben, weil sie denken, wenn sie eins haben, dann werden sie reich. Und es sind genau die, die wir nicht haben wollen, sondern es sind eigentlich die, die ernsthaft arbeiten wollen und ihre Ruhe auch haben wollen. Und trotz dieser Warteliste liegen wir eben vor manchen jungen Künstlern auf den Knien, damit sie ein Atelier in der Spinnerei nehmen. Also da findet eine ganz gezielte Beobachtung und Akquise statt. Dieses Wort wird mir immer wieder vorgehalten, dass ich solche Worte verwende im Zusammenhang mit Künstlern. Ich finde das aber absolut okay. Ein wichtiger Name, den wir akquirieren konnten im Jahre 2007, ist Matthias Weischer. Nach meiner Meinung einer der spannendsten Maler in der Spinnerei. Sie können von Glück reden, wenn Sie ein Bild von ihm kaufen dürfen. Also es ist nicht so, dass Sie einfach eins kaufen können, sondern Sie müssen da schon entweder extremen Druck aufbauen auf den Galeristen oder eben ein guter Sammler sein oder ein wichtiger Sammler, dann dürfen Sie ein Bild von ihm kaufen. Ganz interessanter Mann, für den haben wir, glaube ich, inzwischen 3 Ateliers gebaut, mittlerweile in der Spinnerei. Also der zieht immer so ein bisschen rum und sucht sich Ecken aus, die er gut findet. Und jetzt sind wir gerade, weil er eben mehr auf Landschaft jetzt tendiert, dabei, beziehungsweise er ist dabei, er übernimmt die Investition, dasselbe ein Gartenhaus-Atelier in der Spinnerei dann für sich herzurichten momentan. Matthias Weischer, Ende 30 ungefähr die Generation, hier Ende 20, Johannes Rochhausen, auch jemand, für den wir wahrscheinlich bald ein neues Atelier suchen müssen, weil der nur sein Atelier malt. Der malt nichts anderes als sein Atelier, irgendwann hat er das natürlich ausgemalt und das heißt, irgendwann wird er umziehen, aber warten wir es mal ab, er ist bisher noch nicht auf mich zugekommen. Aber auch ein Mann, den wir sehr gerne haben wollten im Areal. Was Spinnerei noch hat, ist nicht nur das Thema Atelier, sondern es hat viele Dienstleistungen, die einem Künstler in die Hände spielen bzw. zugutekommen, unter anderem eben die Druckwerkstätten, hier die Lithografen, Tobias und Stefan, vor der historischen Lithopresse. Ganz viele Künstler sind über die zwei Herren überhaupt erst wieder an das Medium der Lithografie herangeführt worden und arbeiten dort sehr interaktiv in der Werkstatt. Also gerade ein Matthias Weischer ist jemand, der sich hier teilweise 2 Wochen lang einsperrt mit denen, bis der Farbverlauf wirklich genauso passt, wie er ihn braucht. Und es ist auch so, dass das nicht irgendwelche Lithografen sind, sondern das sind die besten Lithografen. Und es kommen eben auch Künstler aus aller Welt, um dort ihre Lithografien zu machen. Also dieses Thema Dienstleistungen für Künstler vor Ort halte ich für einen Ort, der mit Kunstproduktion stark werden will, für ganz wichtig. Andere Ansiedlungen sind gescheitert. Wir hätten gerne irgendwie einen Fotoprinter Grieger, den es, glaube ich, irgendwie in Düsseldorf und in Stuttgart gibt, hätten wir gerne auch in Leipzig gehabt. In Leipzig ist die Fotografie auch stark. Das hat sich irgendwie nicht einfädeln lassen. Oder ein professionelles Videoschnittstudio oder solche Sachen. Man muss nicht nur in den Bereichen des Drucks denken, aber da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, auch Skulpturen, Ateliers und so weiter, wo man da denken kann in diese Richtung. Um nicht immer nur in der eigenen Suppe zu kochen, laden wir uns immer Galerien ein, von möglichst weit weg und mit möglichst guten Kontakten in andere Länder, in andere Netzwerke, vor allem auch in andere Sammlerbereiche. Das interessiert natürlich wiederum unsere Galerien, die vor Ort sind. Eine sehr schöne Zeit hatten wir, glaube ich, von 2007 bis 2009 oder 2010 mit Hilario Galgera. Das ist der Mann in der Mitte, der wie ein Abziehbild eines Latino-Galeristen aussieht. Und hier mit seinen Künstlern, seiner Familie und Freunden. Der hat uns eine tolle Ausstellung beschert, garniert mit Namen wie Damien Hirst, Yanis Kounellis oder Daniel Buren und dann aber mit jungen zeitgenössischen mexikanischen Künstlern garniert und basierend auf einem Filmrudiment von Sergei Eisenstein, das er in Mexiko gedreht hat, aber nie ganz fertig gemacht hat. Also auch fantastische Inhalte. Super Zeit war das mit ihm, muss ich sagen. Wir vermissen ihn sehr. Hier nochmal ein Bild, das ist nicht alles Kunst, das ist eine, sage ich mal, eine technische Manufaktur, EPAC heißt die Firma, die stellen intelligente Satellitenanlagen für Schiffe her, das wäre eigentlich was für hier, in Leipzig gibt es keine Schiffe, also da könnte man sowas hier ansiedeln, die verfolgen also auch in stärkster Dünung genau den Satelliten, damit man immer schön Fußball schauen kann und arbeiten hier, glaube ich, so mit 30 Mann insgesamt, schrauben die Dinger zusammen und sind ganz erfolgreich, aber auch ein professionelles Ballettstudio hier, Montserrat Leon aus Barcelona, die früher die Prima Ballerina an der Oper Leipzig war und sich jetzt selbstständig gemacht hat im Nachgang, ein sehr schönes Ballettstudio hat mittlerweile. Oder auch das Thema von Events, die wir von außen reinnehmen, letztes Jahr die Designers Open, ist nicht so unbedingt unser Thema, auch von den Ansiedlungen, die wir haben, aber die haben Platz gebraucht und hat uns doch nochmal ein ganz interessantes Festivalpublikum, vor allem junges Publikum beschert, was die Spinnerei noch gar nicht kannte. Im Moment haben wir das sogenannte F-Stop-Festival, läuft noch bis Sonntag, wenn es jemand nach Leipzig schafft, bis dahin. Festival für zeitgenössische Fotografie, sehr, sehr gut. Sehr inhaltsstark im Bereich vor allem der neuen dokumentarischen Fotografie, auch Kriegsberichterstattung und so weiter. Sehr interessante Positionen aufgebaut. Lohnt sich das zu sehen. Und das ist schön, dass wir dieses in der Spinnerei immer haben werden. Wir werden immer große Flächen haben, um auch mal irgendwelche Festivals oder besondere Veranstaltungen auch kontinuierlich über viele Jahre hinweg aufzunehmen. Das ist uns auch wichtig, weil das hält das Ganze so ein bisschen zusätzlich in Bewegung. Hier noch ein Eindruck von dem temporären Café, was die aufgebaut hatten in der Halle 14. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes. Das ist der Bimbo Town, ein Club in der Halle 7 hinten auf 2000 Quadratmeter. In diesem Club bewegt sich alles. Sie setzen sich auf einen Sessel, dann fährt er mit ihnen rum oder schmeißt sie irgendwo hin. Und das ist eine einmalige Erfahrung, hat aber nur viermal im Jahr offen. Das muss man ganz genau recherchieren, wann er offen hat. Und dann ist es aber wirklich, wirklich einzigartig. Und das war ein Mann, der hat früher, ich glaube in Basel gab es den ersten Bimbo Town, vor allem auch im Kontext Art Basel und so weiter. Dann ist er irgendwie nach Leipzig gekommen und war in Markkleeberg in dem alten Messegelände, also südlich von Leipzig. Und das hat ganz gut funktioniert. Dann ist er innerstädtischer gegangen in die Focke-Straße und dann hat sich ruckzuck eine Bürgerinitiative gegen ihn und sein Treiben dort gegründet. Und wie wir die Spinnerei gekauft hatten, 2001 war es eigentlich eine der ersten Maßnahmen, dass ich einfach zu ihm hingegangen bin und habe gesagt, komm doch mit deinem Bimbo-Town zu uns. Da bist du gewollt, da bist du gewünscht, da kannst du beitragen zu dem Wachstum und zu der Entwicklung. Und das hat er dann gemacht. Und er hat einen Mietvertrag, der halbjährlich kündbar ist, das will er selber. Und ist aber jetzt seit 10 Jahren da. Also so kann man auch Zwischennutzungen in Dauernutzungen überführen letztendlich. Ja, so ist die Situation heute. Nicht ganz so strikt, es ist ziemlich durchmischt eigentlich. Wir haben künstlerische Bereiche, die hier eher orange dargestellt sind. Rot sind Bereiche, die ich jetzt nicht automatisch als künstlerisch bezeichnen würde, die aber oft ganz nah dran sind. Gerade im Gebäude 3 gibt es zum Beispiel den Künstlerbedarfshandel Bösner. Das ist natürlich ein klassischer gewerblicher Vertrag. 5 Jahre, 10 Jahre, die und die Mietstaffel oder der Mietindex dahinter, so ein Mietvertrag macht kein Künstler mit ihnen. Ich habe keinen Künstler im Gelände, der einen langfristigen Vertrag macht. Die wollen alle einen Vertrag haben, der nur mit 3 Monate, maximal 6 Monate Kündigungsfrist durchläuft. Und das ist auch ein Problem des Ratings bei solchen Immobilien, dass Ihnen das jeder, der das irgendwie bewertet, sei das ein Kaufinteressent, sei das eine Bank, die Sie finanzieren will oder so, schmeißt Ihnen diese Mieter einfach zu null raus, weil mit denen kann er nicht kalkulieren, obwohl manche Mieter eben wie Triegel oder Rauch oder Baumgartner eben auf Basis dieser Mietverträge eben gut seit 15 Jahren da sind. Und wir haben ungefähr 70, 75, 80.000 Quadratmeter Nutzfläche, so genau weiß es keiner. Es verändert sich natürlich dann auch mit der Planung und der Strukturierung der Hallen, dass die vermietbare Fläche kleiner wird. 50.000 Quadratmeter sind wirklich vermietet oder 52.000, ungefähr 1,5 Millionen Netto-Jahresmiete, die reinkommt aus der Spinnerei. 20.000 Quadratmeter sind gewidmet, die bringen kein Geld, die kosten Geld, das ist die Halle 14. Und dann haben wir noch bestimmte Potenziale, einmal oben im oberen Bereich, im braunen Bereich, das sind ungefähr 5.000 Quadratmeter Arbeiterwohnungen, die wir dieses Jahr projektieren wollen, wissen aber auch in der Lage, und trotz des Erfolges der Spinnerei kriegt man hier nicht mehr als 4 oder 5 Euro Miete, auch bei kleinen Wohnungen. Das heißt, irgendwo die Schallgrenze für eine Investition liegt bei 6, 7, 800 Euro auf einen Quadratmeter. Also dort muss man auch mit dem spitzen Bleistift rechnen, zumal die Gebäude nicht die Qualität der Produktionsgebäude haben. Und dann haben wir ganz unten die 7. 7 ist eben ein atypisches Gebäude, weil es kein Backstein ist. Das ist ein Jugendstil-Solitär, ein früher Betonbau von Max Pommer. Sehr schönes Gebäude, aber energetisch und substanziell nicht so toll, also braucht deutlich mehr Invest. Ansonsten investieren wir pro Quadratmeter ungefähr 300 Euro, können also bequem mit 2,50 Euro Miete auch weiter agieren. In das Gebäude müssten wir wahrscheinlich so 600, 700, 800 Euro pro Quadratmeter investieren und müssten dann eigentlich fast schon ein anderes Mieterklientel ansprechen, als wir es heute in der Spinnerei größtenteils haben. Wo geht's hin mit der Spinnerei? Wir wollen natürlich das Thema Kunst dauerhaft dort verankern. Das ist längst beschlossen. Das ist bei uns keine Zwischennutzung, sondern das ist eigentlich der identitätsbildende und stiftende Faktor und den möchten wir beibehalten. Wir wollen nie fertig werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir so ein lebender Organismus bleiben, der sich ständig verändert. Wir wollen auch nicht alle Flächen belebt haben, weil das belebt weiterhin die Fantasie. Was kann man mit diesen Flächen anfangen? Und wir haben natürlich auch immer verschiedene Reifegrade, die wir erreichen in der Entwicklung. Wir haben zum Beispiel einen Händler von Steinway-Flügeln im Areal. Das ist wohl unsere stärkste Gentrifizierung, die wir haben im Gelände. Und die kamen irgendwie aus Hamburg und haben sich die Liegenschaft zweimal angeguckt, die obersten Steinwayler. Und beides mal zu Rundgängen, wo viele tausend Leute im Gelände waren und haben dann gesagt, okay, wir nehmen diesen Standort. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht so einfach nicht, ihr müsst irgendwie noch was für die Öffentlichkeit bringen. Und dann haben sie auch noch einen kleinen Konzertsaal für 100 Leute noch mit dazu gemietet sozusagen. Aber am Ende kommt es ihnen auch zugute, weil die Konzerte laufen da auf Steinway-Flügeln. Und von daher ist es, glaube ich, ganz verkaufsträchtig, die ganze Geschichte. Eine ganz neue Entwicklung, wie die Spinnerei auch in der Außenwelt wahrgenommen wird. Vielleicht kurz vor 2 Jahren waren wir in der New York Times irgendwie weltweit Reiseziel Nummer 11, irgendwie zwischen Antarktis und Los Angeles. Und im letzten Jahr hat der Guardian uns in Deutschland als Kulturreiseziel Nummer 1 ausgewählt. Also da war die Museumsinsel irgendwo ganz weit hinten. Das sind natürlich schöne Komplimente, das liegt aber auch daran, dass wir diese Journalisten unglaublich charmant übers Gelände führen und das ganz gut funktioniert. Und hier dieses Bild, da habe ich aus der Harald-Schmidt-Show. Vor einem Jahr hat Gwangju, ist eine Stadt, die ich auch nicht kannte, in Südkorea, die aber doch irgendwie eine Millionenstadt ist. Und in Südkorea bricht ja dieses ganze Thema des Schiffsbaus, also der Werften zusammen. Das war ja einer der größten Schiffsbauer. Und Südkorea hat eine ganz starke Ausrichtung jetzt auf Kultur und will das vor allem touristisch ausschlachten. Und in Gwangju hat man eben ein großes Kunstzentrum in die Innenstadt, ich glaube für 1 Milliarde errichtet, natürlich mit Programmgeldern dabei. Und Gwangju ist jetzt auf der Suche nach Satelliten weltweit und sucht sich praktisch Orte, wo sie ihren eigenen Gwangju-Tempel dann letztendlich vermarkten können an Kunstorten. Und die Spinnerei war eben der erste Ort, an dem ein Satellit eröffnet wurde. Ich sage es Ihnen aber auch ganz ehrlich, er ist schon wieder geschlossen. Also das Interesse von Gwangju nach außen Geld rauszugeben ist wahrscheinlich, war auch nur temporär und wahrscheinlich auch an bestimmte Personen gebunden, die jetzt leider nicht mehr handelnd sind. Aber dass sie gekommen sind, war es doch ganz interessant. Die Spinnerei wird viel bemüht als Beispiel einer hochattraktiven und sehr gelungenen Revitalisierung, einer schonenden Revitalisierung. hohe Kultur- und Kunstinhalte. Sie müssen sich vorstellen, Sie können einen ganzen Tag, teilweise je nachdem, was für Programm geboten ist, 2 oder 3 Tage sich im Gelände aufhalten, ohne 1 Euro dafür zu bezahlen. Sie sehen tolle Ausstellungen in faszinierenden Räumen. Gleichzeitig diese Gratwanderung zwischen, sage ich mal, ja, Besucherstandort und Heimatbildung ist, glaube ich, was uns seit vielen Jahren gelingt und auch den besonderen Charme ausmacht. Sie haben ansonsten abgeschlossene Ateliergebäude, wo keiner rein kann, oder eben ein reines Museum. Bei diesen Themen Kunst in der alten Fabrik, wir haben da, glaube ich, eine sehr gelungene Mischung, dadurch, dass wir die Öffentlichkeit auf dem Erdgeschossniveau größtenteils abfangen und auch bedienen mit Ausstellungen und in den Ateliers dann weiter oben auch Ruhe herrscht, außer jemand lädt sich eben jemanden ein in die Ateliers, weil das wäre für uns ein Trauma, wenn das kippen würde und die Künstler würden weggehen, weil zu viel Trubel da ist. Und was uns besonders beglückt momentan ist, dass eigentlich diese Profilschärfe auf der Leipziger Schule oder neuen Leipziger Schule, dass die ein bisschen verwässert wird und dass immer mehr junge Leute aus aller Welt durch verschiedene auch selbstinitiativ gegründete Stipendiatenprogramme in die Spinnerei reinkommen. Also da kommt man teilweise inhaltlich gar nicht mehr hinterher, was für Leute da sind. Ich habe früher wirklich jeden Mieter gekannt, außer vielleicht die Leute, die in einem Callcenter arbeiten, die wir auch dort haben. Aber ansonsten kannte ich jedes Gesicht. Das ist jetzt teilweise schon anstrengend, macht natürlich nach wie vor Spaß. Diese Inhalte, die dort von außen reingetragen werden, von den verschiedenen künstlerischen Positionen nachzuhalten. Und da sehe ich die Halle 14 eben als wahrscheinlich das interessanteste Objekt für die nächsten Jahre, wo eben auch der Freiraum für diese Entwicklungen da ist und somit der Ort immer unabhängiger wird von praktisch der Wahrnehmung als rein Leipziger Produktionsstandort in Sachen Kunst. Viele Leute haben uns gefragt, die irgendwelche Problemliegenschaften haben, könnte man das irgendwo anders auch machen, könnte man das so aufziehen, wie es hier aufgezogen wurde, und irgendwann haben wir uns selber so sehr dessen gefragt, dass wir eben uns noch eine Fabrik gekauft haben in Nürnberg, die ehemalige AEG, unter dem Motto auf AEG. Vorhin habe ich da irgendwie so ein bisschen Spott rausgehört über den Projektnamen. Ist ein sehr schöner Projektname, wir haben lange überlegt, der ist dann natürlich irgendwie bierselig entstanden am Schluss, aber wir wollten natürlich eine Connection haben zu der Historie. Also in Nürnberg gibt es zum Beispiel Traueranzeigen, da steht drin AEG-Pensionär. Also die Identifikation mit diesem Ort ist unglaublich groß, und du hast es ja schon gesagt, Martina, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für das Gelingen solcher Entwicklungen, dass man eben auch aus der Historie her einen spannenden Ort hat. Und ich kann zum Beispiel in Leipzig am Flughafen ins Taxi steigen und sagen, in die Spinnerei, und ich wäre in die Spinnerei gefahren. Und hier kann ich ins Taxi steigen und sagen, auf AEG, und ich wäre auf AEG gefahren, ohne dass ich irgendeinen Straßennamen nennen muss. Und das Spannende ist eigentlich, dass dieses Auf-AEG inzwischen von sämtlichen Nürnberger Zeitungen fest übernommen wird und letztendlich auch weiter kolportiert wird, auch wenn es grammatikalisch nicht ganz richtig ist. Unter unseren E-Mails steht auch Glück auf AEG, als auf Wiedersehen und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz schönes Wort, was man weiterverwenden kann. Das Ganze hat noch einen Claim, der taucht hier nicht auf, der nennt sich Creating Communities. Das war ein bisschen hochgegriffen am Anfang, aber inzwischen glaube ich, er ist sogar ganz passend. Das ist die Liegenschaft, ein bisschen größer als die Spinnerei, auch von der Architektur wesentlich spröder, nicht das romantische Backsteinhafte, sondern geprägt hauptsächlich in den 50ern. Die älteste Substanz kommt aus den 30er Jahren, und das große Glück war, dass man bis in die 80er Jahre eigentlich sich an dieser Architektur aus den 50ern orientiert hat und somit auch eine einheitliche architektonische Handschrift über das ganze Areal hat, egal ob das jetzt ein 7-Geschosser ist, wie wir ihn ganz links haben, oder eben eine eingeschossige Halle, wie sie dann ein Stück weiter dahinter stehen, erkenne ich sofort, das gehört zu meiner AEG. Das Gelände ist abgegrenzt, das bildet per se schon ein Quartier, ziemlich dicht bebaut, die ganze Geschichte. Hier haben wir im Gegensatz zur Spinnerei durchaus einen Masterplan entwickelt. Also wir haben versucht, die Erfahrungen, die wir in der Spinnerei gemacht haben, vor allem die Immobilienentwicklungserfahrungen, technischen Erfahrungen, zu übernehmen, zu verbessern und teilweise darauf anzuwenden, weil wir wussten, dass bestimmte Faktoren für die Entwicklung in der Spinnerei, die zum Erfolg geführt haben, nämlich zum Beispiel ein Vorhandensein von einer Galerie Eigen Art oder ein Vorhandensein von einem Künstler wie Neo Rauch, hier einfach in Nürnberg nicht vorhanden waren. Aber wir haben gedacht, vielleicht geht eine Entwicklung auch ohne diese, sage ich mal, Superstars innerhalb einer Liegenschaft, und hatten hier aber auch ganz andere Voraussetzungen. Wir haben hier von Electrolux erworben, Electrolux als Eigentümer von AEG, und haben ein sogenanntes Sale-and-Lease-Back-Geschäft gemacht. Also Electrolux hat an uns verkauft, hat aber gleichzeitig 20.000 Quadratmeter zurückgemietet, die wir letztendlich aber erstmal sanieren und umbauen mussten für sie als ihre neue Deutschlandzentrale. Aber damit hatte man überhaupt erstmal eine Finanzierungsmöglichkeit, weil letztendlich haben wir dort einen Mietvertrag, einen langfristigen, finanziert bekommen, der natürlich bei einem börsengelisteten Unternehmen, einem Konzern wie Electrolux von den Banken auch sehr positiv bewertet wird. Und wir konnten letztendlich aufgrund des Mietvertrages konnten wir den Ankauf und den Umbau des Gebäudes für Electrolux mit der Bank finanzieren. Natürlich müssen Sie damit rechnen, dass Sie ungefähr 25-30% Eigenkapital in solche Investitionen reinbringen müssen. Der Masterplan war dann eigentlich ziemlich klar darauf abgerichtet, dass wir gesagt haben, was wollen wir eigentlich erhalten? Das war so der erste Schritt, was wollen wir erhalten, was wollen wir nicht erhalten? Und wie sehen Verkehrskonzepte aus, ist klar. Und was wollen wir aber auch für Leitdetails haben, damit wir diesen Wiedererkennungseffekt auch in die Zukunft überführen, nicht, dass der nur von der Vergangenheit da ist. Und das hat man alles identifiziert und festgelegt. Zum Beispiel diese, habe ich hier eine Maus? Ja, genau. Also die Fläche hier, das war alles eingeschossige Produktionshalle. Und die hier innen auch. Und hier, ja, die sieht man jetzt nicht so richtig, aber hier auch. Auf jeden Fall haben wir ungefähr 15.000 Quadratmeter eingeschossige Produktionshalle abgebrochen, die auch im Nachgang in das Gelände hineingetragen worden waren. AEG hat immer mehr erdgeschossige Produktionsfläche gebraucht, hat also nachverdichtet, hat Höfe einfach zugebaut. Und das haben wir zurückgeführt, um der verbleibenden Architektur einfach entsprechend Licht, Luft und Platz zu geben. Und haben gekauft mit ungefähr 170.000 Quadratmeter Nutzfläche, haben jetzt noch 120.000 Quadratmeter Nutzfläche. Und ich denke mal, da bleiben wir auch. Also weitere Abbrüche sind nicht geplant. Die Liegenschaft steht auch nicht unter Denkmalschutz. Also man kann sich hier etwas freier bewegen als in einem Objekt wie in der Spinnerei. Und die AEG bzw. Electrolux hatte diesen Standort geschlossen, obwohl er vermeintlich noch profitabel war. Sie wollten aber einen noch viel profitableren dafür in Polen eröffnen. Das ist ihnen auch gelungen, wenn man die neuesten Zahlen von Electrolux ansieht. Allerdings hat Electrolux eben extremes Bashing bekommen über die Zeitung. Natürlich dadurch, dass sie da 1800 Arbeitsplätze platt gemacht hat in Nürnberg, egal ob Auffanggesellschaften da waren oder nicht. Das Ganze zog sich fast über 2 Jahre höchst negativ durch die Schlagzeilen. Und da war eigentlich eine interessante Erfahrung. Also wir hatten zum Beispiel Pseudomietinteressenten, will ich sie mal nennen, im Gelände, die eine Druckerei aufbauen wollten. Die haben die AEG mit der SS-Kaserne in Nürnberg verglichen, so von der Historie. Das war natürlich nicht ganz passend. Und haben gesagt, wir würden nie wieder einen anderen Nutzer für diese Liegenschaft finden, außer Electrolux eben selbst, die ja von Anfang an den Deal eingefädelt haben. Dem war nicht so. Wir konnten uns eigentlich ganz gut weiterentwickeln und wir konnten uns vor allem auch ganz gut weiterentwickeln im kreativen Bereich dort oder überhaupt da einen Ansatz finden im kreativen Bereich. Aufgrund des Vorschussvertrauens, was wir durch die Entwicklung in der Spinnerei bekommen haben. Also hat sich schon rumgesprochen, dass da eine Personenidentität bei dem Entwickler da ist. Und wir haben einen Künstler eingemietet, Sebastian Kuhn, ein guter Name aus Nürnberg. Der kam wiederum auf Empfehlung von Tobias Lehner, jemand, der in Leipzig arbeitet. Und letztendlich ist die ganze Vervielfältigung des Atelierangebots ist durch dieses Qualitätsnadelöhr Sebastian Kuhn gegangen, weil wir kannten nichts von der Nürnberger Szene, ehrlich gesagt. Und der hat letztendlich entschieden, wen er anspricht, um sie da in der AEG anzusiedeln. Inzwischen arbeiten da gut 85 Künstler im Areal und haben ganz stark dazu beigetragen, die Adressbildung dieses Geländes praktisch auch mit dieser neuen Identität zu schaffen. Und auch wenn diese Liegenschaft vielleicht nie diese künstlerische Strahlkraft entwickeln wird, weil kein Vorhandensein von Sammlern, kein Vorhandensein von Galerien, auch kein Interesse von Ausstellungsmachern, sage ich mal, sich hier dauerhaft niederzulassen, obwohl wir ganz gute Erfolge hatten in den letzten Jahren, sind es doch die Künstler, die den Geist des Ortes wirklich herausschälen. Die unterscheiden auch nicht mehr so zwischen, sage ich mal, Arbeiten und Leben, sondern die sind auch mal die ganze Nacht da. Und das ist eine hochinteressante intellektuelle Miete, was man von denen bekommt, wenn es auch vielleicht keine kostendeckende Miete in manchen Bereichen ist, ist es ein unschätzbarer Ertrag für so eine Entwicklung, Künstler zu haben. Also da muss ich dir widersprechen, Martina, du kriegst keine vernünftige Revitalisierung ohne Künstler hin. Aber gut, wir werden sehen. Jetzt nochmal ein Blick an der Fürther Straße. Also wir liegen über 500 Meter an der Fürther Straße an. Ich weiß nicht, wer Nürnberg kennt, das ist so die Hauptschlagader zwischen Nürnberg und Fürth, die ja zusammengewachsen sind. Wir haben auch wie viele andere Nürnberger überhaupt keine Berührungsangst mit Fürth. In Fürth leben viele Künstler, das ist ein hochinteressantes Pflaster für uns. Und hier sehen wir das höchste Gebäude. Hier wird es am 22. September eine Leistungsschau auf 11.000 Quadratmeter geben zwischen allen deutschen Kunsthochschulen, 23 Stück an der Zahl, die relevant sind. Das ist bestimmt interessant zu besuchen dann auch mal. So haben wir die Liegenschaft gekauft, das war so ein bisschen der Eindruck, doch leer, auch wenn Electrolux geblieben ist. Dieses Bild hatten wir auf unserer ersten Website stehen und alle Nürnberger Makler haben uns angerufen und gesagt, ihr könnt niemals so ein Bild auf eure Website setzen. Das ist Sackgasse und Ende und vorbei und da könnt ihr nie was draus revitalisieren. Aber ich fand es fotografisch einfach so schön, ich habe es übrigens selber gemacht, dass ich gedacht habe, wir sollten es einfach nehmen. Und wir sind bei dieser Bildsprache tatsächlich geblieben, auch bei vielen anderen Fotos, die dann kamen. Und wir hatten trotzdem einen sehr guten Erfolg, weil man hatte den Eindruck, Nürnberg hat sich regelrecht gesehnt nach jemandem, der mal von außen kommt und mal was anders macht, als die ganzen anderen Projektentwickler in Nürnberg sowieso immer abliefern dort. Da entstehen dann sogenannte Nordostparks, Südwestparks, Mittelstandszentren und so weiter. Also das sind dann so die Namen, die man damit verbindet. Ein Projekt mit auf AEG war dann schon nochmal was anderes. Ansonsten sind wir ein ganz klares Muster gefolgt. Ähnlich wie bei der Halle 14 haben wir einen Raum hergenommen, übrigens auch im Gebäude 14. Das war aber eher Zufall, weil der gerade da war und ein gewisses Format hatte. Und haben den an einen ein bisschen auf verlorenen Posten arbeitenden Kulturmanager Michael Scheels gegeben und haben gesagt, wir geben dir Fläche, du gibst mir Inhalt. Und er hat tatsächlich diese Zentrifuge, wie es inzwischen heißt, zu einem tollen Ausstellungsraum gemacht. Verlässt so ein bisschen das Thema bildende Kunst, was ich ihm übel nehme persönlich, aber es ist ihm wurscht und es ist auch gut so. Es muss nicht immer alles so laufen, wie man es am Anfang denkt, sondern man soll solchen Sachen eine gewisse Eigendynamik ruhig zugestehen. Das ist gerade interessant, wenn man nicht alles bis zum Ende durchplanen kann, beziehungsweise wenn man nur einen gewissen robusten Rahmen hat und der Rest kann sich da dann frei drin entfalten. Hier auf jeden Fall eine sehr schöne Ausstellung, Weißes Gold von Susanne Neumann, glaube ich, über eine untergegangene Porzellanfabrik in Waldsassen in der Zentrifuge. Wir haben ein altes Pfortengebäude, wo man früher praktisch reingehen musste, sich anmelden, stempeln musste, wenn man in das geschlossene Fabriksareal rein wollte. Da haben wir inzwischen ein Café angesiedelt, also eigentlich auch nicht investiert, sondern einfach nur den Raum hergegeben. Die haben sich selber gemacht. Das ist jetzt das Café Pforte und ist der Meeting Point, eigentlich egal von wem, ob das jetzt der Siemens-Manager ist, der inzwischen im Gelände ist, oder ob das ein Künstler ist. Da treffen sich alle zu Mittag auf dem Espresso und abends auf dem Cocktail. Das ist wirklich eine tolle Geschichte geworden. Und da ist es auch völlig irrelevant, was so jemand an Miete bezahlt. Das ist eigentlich egal, was so jemand bringt. So viel Leben, das ist schon so viel Wertschöpfung für so ein Areal, dass Miete da eigentlich gar keine Rolle spielt. Im Gegenteil, wir haben den Herrschaften sogar über 2 Jahre sogar die Nebenkosten erlassen, weil wir so glücklich darüber waren, dass sie sich überhaupt so engagieren für so einen Standort. Das gibt es eben auch. Es ist besonders schön, wenn man in eine produzierende Liegenschaft auch wieder Produktion reinholen kann, weil dafür ist das Ding ja mal gebaut worden. Zumal solche 7.000 Quadratmeter großen eingeschossigen Hallen in der heutigen Zeit extrem schwer sind umzunutzen. Also die können Sie abreißen oder Sie können Indoor-Soccer drin machen oder eben Kunstausstellungen. Aber dann wird es schon ziemlich dünn, außer man hat eben noch produzierendes Gewerbe. Und Siemens hat hier für 15 Jahre einen Mietvertrag gezeichnet für das Thema Trafo, Eisenbahntrafobau. Also da haben wir einen ganz langfristigen Partner jetzt im Areal. Und das Schöne ist, Siemens eröffnet ungern neue Standorte. Aber wenn Sie dann mal einen eröffnet haben, dann ziehen die auch weitere Nutzungen nach sich. Und das deutet sich jetzt momentan auch an. Wir verhandeln mit Siemens E-Car und mit Siemens Turbinen irgendwas, keine Ahnung. Aber große Flächen jeweils auch immer, die auf jeden Fall der Entwicklung zuträglich sein werden. Es sind auch hochwertige Büros entstanden. Hier mal die Firma Solectrix, die für ARI, also für Kameras, die Software und teilweise auch die Hardware entwickelt. Also durchaus auch eins, was man unter diese 11 Sparten Kreativgewerbe, Softwareentwicklung, glaube ich, reinpacken kann. Spielt eine relativ große Nutzerrolle auf der AEG. Und wir haben das Event-Thema aufgenommen. Einmal im Jahr gibt es offen auf AEG, wo wir die Künstler auffordern. Das ist übrigens das Hauptateliergebäude im Hintergrund. Das ist wie eine Legebatterie. Sie laufen da durch. Im Mittelgang, links, rechts sind überall Ateliers. Aber sehr gute Stimmung. Eindruck ist trotzdem ein bisschen wie eine Legebatterie. Und da ist ein unglaublich hoher Identifikationsgrad der Künstler mit dem Ort da. Und wir haben eben vor 2 Jahren angefangen, mit denen einmal im Jahr eine Werkschau zu machen. Haben jetzt im letzten Jahr haben wir noch die Leipziger Galerien mit einer mehr oder weniger kuratierten Messegeschichte dazugeholt. Und dieses Jahr wird es eben diese Leistungsschau von den 23 Hochschulen in Deutschland dazugeben. Und das ist einfach nochmal ein wichtiger Aufmerksamkeitsfaktor und auch ein wichtiger Kommunikationsfaktor nach innen, nicht nur nach außen, weil man eben vorbereitend für solche Events unglaublich viel zu tun hat mit seinen einzelnen Nutzern. Das ist jetzt mal so eine große Halle neben Siemens, wahrscheinlich bald Siemens. Das war diese Leipziger Galerienschau. Oder hier die Halle 14 mit ihrer tollen Ausstellung Changes zum 10-Jährigen von 9/11. In der Halle 16 mit einer temporären Ausstellungsarchitektur, die wir reingebaut haben. Und hier, ich habe vorhin gesehen, wir sind durch eine Dallmannstraße gegangen, ne? Oder eine Oberst Dallmann oder genau, Kapitän Dallmann. Das, was hier, wo hier drauf projiziert wird, ist der lange Dallmann bei uns. Und Dallmann war irgendwie, glaube ich, irgendwann mal ein Geschäftsführer oder Werksleiter auf AEG und hat eben als Logistiksystem ein Förderband über die Straße ins Nordareal geführt. Dieses Förderband haben wir natürlich stehen lassen als Reminiszenz an unsere industrielle Vergangenheit und haben hier eine, glaube ich, 100 Meter lange Projektion, Catwalk von Thea Mekipe zu unserer letzten Großparty drauf gehabt. Man muss aber sagen, wir haben auch Glück, dass wir zufällig einen Beamerverleih als Mieter im Gelände haben, sonst wäre das unbezahlbar geworden, denke ich mal, weil das sind Beamer, die sonst nur Michael Jackson verwendet hat. Die Kunst verpasst nach meiner Meinung momentan ein bisschen die Lorbeeren und auch die gute Presse, die sie bekommt auf AEG. Also bei der letzten Eröffnung von Offen auf AEG, da spricht immer der Bürgermeister, das hat Tradition. Und er hat gesagt, wir sind die einzigen Projektentwickler, die immer nur im Feuilleton stehen. Wir stehen also nie im Wirtschaftsteil oder so, sondern wir stehen fast immer nur im Feuilleton. Wer die Zeit gerade nicht verpasst, und ich finde es auch ganz spannend, genau 125 Jahre nach der Gründung der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, dass eben das Thema der Energieforschung wieder eine Renaissance auf AEG erlebt. Wir haben mittlerweile fast 10.000 Quadratmeter vermietet an einen Energiecampus Nürnberg, an eine Energieverfahrenstechnik, die also eigentlich in Verbrennungsenergien forschen und in das Thema Elektromobilität, und es deutet sich an, dass da viel mehr dazukommt. In München fürchten sie sich schon davor, dass hier eine technische Universität durch die Hintertür entsteht. Und dem bin ich natürlich nicht abgeneigt, inhaltlich bin ich der Kunst näher, aber ich versuche mich jetzt gerade so ein bisschen auch reinzudenken, wie spannend dieses Forschungsthema ist. Solche Flächen entstehen da, die sind natürlich nicht so menschenleer, das ist ein bisschen gemein von der Bildsprache, aber es ist eben von der Problematik eine ganz andere, es ist ein unglaublich hoher Invest, wir haben teilweise 2000 Euro pro Quadratmeter, die wir investieren. Vielleicht ein Vergleich dazu, wir haben in der Spinnerei momentan irgendwo ja unsere 70.000 Quadratmeter und haben da vielleicht als Gesamtinvestition 15 bis 17 Millionen Euro drin, gerade mal. Und wir haben die AEG, es sind 120.000 Quadratmeter, 60.000 sind jetzt vermietet, vielleicht ein bisschen mehr, 40, 50.000 sind wirklich saniert. Wir haben über 50 Millionen schon in der Entwicklung und die AEG wird am Ende eine 100 Millionen Entwicklung mindestens sein, wenn das mit diesen hochtechnischen Themen auch weitergeht. Liegt aber auch daran, dass eben die Substanz in den 50er Jahren bei Weitem eben nicht so stark und werthaltig gebaut worden ist, im energetischen Sinne, wie eben gut 50 oder 70 Jahre zuvor. Ja, das ist hier nochmal so eine, die Flächen sind natürlich top geeignet für diese Forschungs- und Werkstatt- und Laboreinrichtungen. Das funktioniert schon sehr gut. Ja, blühende Landschaften versprechen wir immer, wenn wir irgendwie so eine Liegenschaft angehen. Also unsere Zukunftsperspektive sieht eigentlich so aus, dass wir solche Liegenschaften gar nicht mehr kaufen müssen, sondern dass wir die geschenkt bekommen, dafür uns aber auch oder auf Erbpacht langfristig bekommen, dafür aber auch uns zu einem Konzept verpflichten, was einen sehr attraktiven und anziehenden Standort innerhalb einer Stadt macht, wenn Sie teilweise Budgets durchlesen, was Städte an irgendwelche Agenturen geben an Geldern, damit sie irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal herauskristallisiert bekommen, damit sie bekannt werden und damit vielleicht irgendein touristischer Strom da auf sie zukommt, dann ist das unglaublich, was das für Gelder sind und was da für hanebüchende Sachen erfunden werden, ist auch unglaublich, warum das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal wäre. Und wir haben zum Beispiel auch versucht, mit der Spinnerei als Basiseinrichtung des Tourismus anerkannt zu werden, weil wir eben doch interessante Leute ziehen, die auch interessante Verteiler sind für Leipzig. Das sind wir abgebügelt worden, weil Leipzig eben vielleicht immer noch nicht genau weiß, was die Spinnerei für Leipzig ist. Ich weiß genau, es ist das präsenteste Projekt und das seit Jahren für Leipzig und zieht auch mit die interessantesten Leute an, die teilweise dann auch wirklich in Leipzig sich beheimaten, und in Nürnberg ist auf AEG jetzt im fünften Jahr der Entwicklung the place to be, also an dem Ort kommt man nicht vorbei in Nürnberg momentan. Das gilt übrigens auch für Mietinteressenten und das ist natürlich auch wichtig für die weitere Entwicklung der Liegenschaft. Wo wir eingeladen sind und was wir hochspannend finden, aber das ist nur ein Ausblick für die Zukunft, ist in Venedig. Und Venedig ist natürlich, was Kunst angeht, da klingeln einem die Ohren, ist ja klar, über die Biennale. Da gibt es das sogenannte Forte Marghera, das ist das letzte Fort, was Venedig vom Landweg her schützen sollte. Ist vor allem eine Parkanlage, weil die meisten dieser Gebäude ganz schlecht beieinander sind. Ist ungefähr 500.000 Quadratmeter groß, also so groß wie das hier, oder? Das ist auch ungefähr so 50 Hektar, ja. Und ist eben in Sternform in die Lagune gegraben, nach dem Muster der alten Zitadellenbaumeister. Und ist ein unglaublicher Ort, den, wenn man betritt, sofort einen bestimmten Geist spürt und weiß, diesen Ort, aus dem kann man was ganz Besonderes machen. So ganz einfach ist es mit der Einladung nicht. Es war tatsächlich eine Einladung, aber jetzt befinden wir uns doch in einem relativ knallharten Pitch, um diese Liegenschaft zu bekommen. Aber der Grundtenor von unserer Seite ist tatsächlich, dass man diese Liegenschaft umsonst bekommt. Für 50 Jahre, am besten für 90 Jahre, vielleicht für 1 Euro im Jahr Pacht. Dafür aber wirklich auch vor allem eine Liegenschaft mit dem Schwerpunkt der Kunstproduktion entwickelt, weil das ist das, was Venedig ganz stark fehlt und damit auch dem Festland Venedig, also Marghera und Mestre, eine gewisse, vielleicht auch ein neues Selbstbewusstsein mitzugeben, weil alles Geld und alles Aufmerksamkeit geht immer nur auf die Insel und sie haben eigentlich gar keine Wahrnehmung, dass bei Weitem die Mehrheit der Venezianer eigentlich auf dem Festland lebt und alles, was sie auf der Insel sehen, eigentlich nur oder fast nur Besucher sind, die da rumspringen. Und hier könnte das, glaube ich, sehr schön gelingen, dass man da so ein Missing Link schafft zwischen Festland und der Insel. Und wir hoffen, dass wir da im August dann Näheres wissen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon dreimal vom Oberbürgermeister und dem Stadtrat präsentiert und es wird immer detaillierter und immer interessanter. Ja, wenn Sie dieses Schild sehen und dem folgen 200 Meter und dann links abbiegen, dann werden Sie in der Spinnerei. Und ich würde Sie herzlich willkommen heißen und Sie sehen, ich lerne schon Italienisch. Danke. Vielen Dank.